Genau, wir sind im vierten Buch Mose, im zweiten Teil. Herzlich willkommen an alle, die heute zum ersten Mal da sind. Ich sehe ein, zwei, drei neue Gesichter. Nicht, dass sie neu sind für mich, aber die sind heute neu am Seminar dabei. Herzlich willkommen. Ganz kurz, was wir machen. Wir sind in Bibelkunde Altes Testament und arbeiten uns vom ersten Buch Mose durch das Alte Testament, nicht Neues, das heißt Altes Testament. Und erarbeitet uns diese biblischen Bücher. Das Anliegen war und ist und hat sich aber ein bisschen verändert, eine Einleitung zu geben. Ein Überblick eigentlich ist das. Und am Anfang hat der Philipp mich auch damals ermahnt, aber ich krieg's einfach nicht anders hin. Das Ziel war, in einem Jahr mehr oder weniger schnell durchs Alte Testament durchzugehen und dann später zu vertiefen in einzelnen Büchern, aber dann weiß ich gar nicht, ob ich überhaupt fertig gewesen wäre. Keine Ahnung. Ich habe vielleicht gemerkt, beim ersten Buch Mose ging es doch noch zügiger, beim zweiten ein bisschen langsamer, beim dritten ging es schon los, da haben wir viel Zeit gebraucht und beim vierten habe ich das Gefühl, wir kommen nicht vom Fleck. Das Tempo wird immer langsamer. Genau, von daher, wir arbeiten es aber eigentlich nach wie vor, wir verschaffen uns einen Überblick über die Bücher. Und ihr, diejenigen, die mich wissen, das ist immer noch überblicksmäßig, was wir machen. Also wir arbeiten nicht Vers für Vers durch, wie in der Bibelstunde zum Beispiel oder in Gottesdiensten. Also da würden wir wirklich bis sehr, sehr lang brauchen. Das ist immer noch überblicksmäßig, aber teilweise sind halt so wichtige Texte, Passagen, in denen wir gern so eine Tiefenbohrung machen. Also wir gehen ein bisschen tiefer, ein bisschen genauer und bestimmte Abschnitte, bestimmte Passagen lassen wir nicht aus, aber gehen nicht so tief hinein. Und wie der Geist führt, wenn ich Freimütigkeit habe oder ich eben Fragen von euch habe, gehe ich da bei manchen tiefer, bei den anderen nicht tief. Heute ist so ein Abschnitt, den habe ich schon seit einem Jahr versprochen, mal intensiv zu bearbeiten. Und eine liebe Freundin, die wartet seit einem Jahr darauf. Ist mir gar nicht mehr so bewusst gewesen, aber ich habe es wohl versprochen. Und das ist die Treue wird jetzt belohnt. Ich habe vor einem Jahr, ist mir dieser Abschnitt so groß geworden, so herrlich geworden. Und das ist der Abschnitt über die rote Kuh, über die junge rote Kuh. Nicht, weil ich so sehr die Kühe mag, obwohl ich als junger Kerl sie teilweise in den Sommerferien hüten musste und auf ihr geritten bin und so. Kühe sind mir vertraut. Bei Durst haben wir direkt uns in den Durst gestillt. Das ist mir alles bekannt. Aber inhaltlich hat es mich wirklich umgehauen und seitdem ist es für mich ein herrlicher Abschnitt und ich möchte heute da hineinnehmen, dass ihr einfach nur mal ganz kurz den Überblick hier versteht, was wir hier machen, gerade für die Neuen. Das ist der mittlere Teil vom vierten Buch Mose, in drei Teile kann man es einteilen. Wer weiß noch, um was geht es im ersten Teil? Super, wunderbar, das kommt immer schneller und das macht mich froh. Vorbereitung für die Wüstenwanderung. Die ersten Teil des vierten Buch Mose, Abschnitt, das heißt Kapitel 1 bis 10, da geht es um die Vorbereitung. Was ist grundlegend und was ist wichtig, um überhaupt in der Wüste zu überleben, um auf die Führung Gottes zu achten, welche Regeln, welche Gesetze, welche Normen, welche Ausrichtungen, welche Prinzipien gelten für die Wüstenwanderung, übertragen für uns, für unser geistiges Leben als Gläubige in dieser Welt. Wir sind in einer Wüstenwanderung. So brauchen wir diese Ausrichtung. Das waren die ersten 10 Kapitel. Die haben wir uns da angeschaut. Der zweite Teil, das Herzstück und die eigentliche Wüstenwanderung, das ist Kapitel 10 bis 25. Nimmt uns in die ganze Tragik mit hinein, was es bedeutet, in der Wüste zu leben, welche Schwierigkeiten tauchen auf, welche Probleme und vor allem welche Hindernisse und Folgen, ja, das ist der Mittelteil. Und wir sind immerhin bis Kapitel 19 oder 18 schon durch und haben uns das erarbeitet. Jetzt starten wir und gucken wir uns nochmal das an, was noch kommt. Und diese Kästchen mit dem Inhalt, das soll einfach so ein bisschen den Überblick verschaffen. So, was gibt's? Diese Dinge kann man, ich glaube sogar auch online als PDF. Wenn nicht, dann stelle ich es nochmal rein. Kann man sich anrunden, dann hat man so einen Überblick, also wer sagt, ich habe da keinen Zugang, ich kann es auch gern ausdrucken, das ist überhaupt kein Problem, ja, sagt mir einfach Bescheid. Aber das ist so ein bisschen der Überblick, da wo ich so die Pfeile, so Blitze habe, das sind so für mich solche Abschnitte, da geht es rund, da gibt es Rebellion, da gibt es Gericht, da gibt es Strafe und Konsequenzen und das ist nicht wenig. Und da bei den Totenköpfen, das sieht ein bisschen hart aus, aber da wird uns die Konsequenz der Rebellion deutlich. Das sind die Passagen, die einfach den Tod beschreiben, zum Beispiel den Tod Aarons, den Tod Miriams. Genau, das sind diese Passagen. Also, das ist einfach nur ganz grob zum Überblick. Und guck mal, ich habe es geschafft, nicht zu arg auszuholen und nicht zu arg euch mit Wiederholung zu langweilen. Wunderbar. Also, wir gucken uns an. Und zwar gehen wir jetzt in Kapitel 19. In Kapitel 19. Wunderbar. Also, ich räume das mal kurz weg. Ein von vornherein und nicht nur ehrlichkeitshalber, aber einfach auch um Wertschätzung. Und als ich mich mit dem Abschnitt damals beschäftigte, das war eben fast vor einem Jahr, da hat mir dieses Buch geholfen von Spurgeon. Das ist ein Buch, Christus im Alten Testament. Als ich das gesehen habe, zack, brennt mein Herz. Und da wusste ich, okay, das muss ich mir holen. Spurgeon ist für mich sowieso ein begnadeter Mann Gottes, schon als junger Kerl mit der Biografie vertraut, und in meinen schwierigen Zeiten und schwersten Zeiten war das auch seine Biografie ein Trost für mich zu sehen. Es gibt größeres Leid, als das ich habe, und größere Schwierigkeiten, größere Kämpfe, als die ich habe, und das hat mir auch viel, viel Mut gemacht. Und natürlich von der Theologie. Ich liebe das, ja. Ich wollte schon sagen, ich liebe diesen Mann, aber ich liebe Jesus mehr. Aber ich schätze sehr, so wie nach Hebräer die Väter und die vorausgegangen sind, die zu achten und denen Vorbild nachzuahmen. Das ist für mich so einer, deren Vorbild nachzuahmen. Deswegen hängt er bei mir in meinem Büro schon an der Wand. Also als Bild, ja. Ich habe schon mal gesagt, bei mir kommen nur Tote an. Also nur körperlich Tote, geistig lebendig beim Herrn. Aber sonst, damit kein Personenkult entsteht. Ja. So, aber das ist für mich ein Vorbild. Das heißt, wenn ich das Bild anschaue, erinnere ich mich, für was er gekämpft hat und für was für eine Theologie er stand. Und da finde ich mich wieder, einfach in vielen, vielen Dingen. Und als ich, natürlich, Lehre der Rechtfertigung ist ganz stark. Der Gnade ist übermächtig. Er hatte so eine große Vollmacht, so eine Salbung, dass als er einen Soundcheck gemacht hat in einer Kirche, die er besucht hat, da gab es ja keine Mikrofone, er musste gucken, wie ist die Akustik, hat er gesagt, siehe das Lamm Gottes. Und das hat er in so einer Vollmacht gesagt, dass der Hausmeister, der gerade gefegt hat, zum Glauben kam. Ja, das ist so, also nicht durch die Lautstärke, sondern selbst beim Soundcheck sozusagen, hat er das geglaubt, was er gesagt hat. Und er sagte, siehe das Lamm Gottes, guckt er, wie der Raum diese herrliche Wahrheit aufnimmt, da sitzt da, also fegt ein Hausmeister gerade im Boden und der hört das und bam, kommt zum Glauben. So, und dann in den letzten Jahren habe ich aber gemerkt, dass dieser Mann tief im Alten Testament verwurzelt ist. Die Schatzkammer Davids ist wahrscheinlich den meisten bekannt, das ist ja seine Auslegung der Psalmen, und wie tief er im Alten Testament verwurzelt ist. Und aber in einer Weise, dass er Christus und das Evangelium darin sucht, nicht das Gesetz und nicht das Buch der Juden. Und das ist was für, und das ist eine Sammlung über Erweckungspredigten, und die Predigte aus dem Alten Testament. Ja, das, ihr kennt ein bisschen die Geschichte, wie viele Menschen zum lebendigen Glauben an Jesus Christus kamen, und diesen Predigten über das Alte Testament, wie er vom Alten Testament Christus predigte, die Gnade, das Evangelium, die Vergebung, die Versöhnung predigte. Und deswegen, das ist ein herrliches Buch. Und ein Abschnitt ist eben da, die rote Kuh hat er auch. Und ich, in dem Zusammenhang habe ich gearbeitet, dann habe ich das nochmal gelesen, dachte ich, boah, herrlich. Und vieles, was ich auch heute euch weitergebe, wenn ihr das lest, dann wisst ihr auch, von wem ich es habe, ja, von wem ich gelernt habe. Ich will euch immer wieder das vorstellen. Und jetzt mache ich das, ich stelle es nämlich dahin. Dafür habe ich das Regal jetzt hier. Genau. Hat es noch Platz, genau. Da könnt ihr einfach nachher reinschauen und dann habt ihr das. So nach und nach wird's. Wunderbar. Also, das ist nur, dass ihr wisst, und da könnt ihr auch vieles nachlesen, und vieles wird vielleicht euch bekannt vorkommen, manches vielleicht eben nicht, weil ein paar Dinge hat der Herr mir auch gezeigt. Von daher, die gebe ich auch euch auch gerne weiter. Ich, genug der Vorrede, starten wir. Schlagt 4. Mose auf, Kapitel 19. Ist euch so die rote Kuh ein bisschen ein Begriff? Ja. In Bezug auf den, die Hoffnung des neuen Tempels oder des dritten Tempels, der für manche als notwendig erachtet wird, dass er wieder gebaut ist, ist man immer wieder auf der Suche nach einer roten Kuh. Weil man braucht eine rote Kuh, auch um diesen Dienst zu tun und für das Volk, nach 4. Buch Mose. Und Roger Lebe engagiert sich da sehr extrem, sehr intensiv in diesen Dingen. Und ich habe eine Predigt von ihm gehört, dass er erzählt hat, da gab es in Israel, kam jemand und sagte, ich habe eine rote Kuh gefunden. Da waren sie alle hoch auf und alle begeistert. Jetzt haben sie dir eine rote Kuh gefunden. Das Problem ist ja nur, diese rote Kuh muss jung sein. Es kann keine alte Kuh sein. Ab einem gewissen Alter war es mit dieser Kuh. Und die muss fehlerlos sein. Das heißt, die darf kein graues Haar haben. Nichts. Die muss wirklich komplett rot und tadellos sein. Darf ich das vorlesen? Kapitel 19, Vers 2. Dies ist die Ordnung des Gesetzes, das der Herr geboten hat, indem er sprach, rede zu den Söhnen Israels, dass sie dir eine rote, junge Kuh bringen, ohne Fehler, an der kein Makel ist, auf die noch kein Joch gekommen ist. Also die darf noch keine Arbeit geleistet haben und irgendeiner Weise gearbeitet oder irgendeine Weise ihr geschadet worden sein. Nichts, die muss perfekt sein. Und anscheinend hat man so einen entdeckt. Nur der Punkt, der Tempel war noch nicht da. Ja. Ja. Ja, und die sind jetzt dabei, natürlich diese Rasse zu züchten und die muss jetzt dann natürlich irgendwann mal muss dann die auch dann geschlachtet werden. Aber das ist, was ich euch damit sagen will, das ist jetzt, ich sage das nicht böse, ja. Das ist eine Überzeugung und eine Meinung, die ich aber nicht teile. Wisst ihr warum? Weil, darf ich jetzt in aller Ehrfurcht so sagen, wir haben eine weit bessere rote Kuh. Wir müssen nicht darauf warten. Wir haben eine weit vollkommene rote Kuh. Wir haben eine weit fehlerlosere rote Kuh. Und wenn ich das sage, klingt es komisch, gell? Wir haben unseren Herrn Jesus Christus, der für uns das alles ist. Und dieses Evangelium in diesem Abschnitt möchte ich euch zeigen. Wir müssen nicht wieder diese rote Kuh uns holen, um das zu bekommen, was diese rote Kuh damals für das Volk Israel nach dem Fleisch war. Wie viel Energie und Zeit und Enttäuschung und Mühe wendet man sich in solche Dinge, in Schatten und Bilder, die eigentlich in Christus sich in vollster Weise erfüllt haben. Und das ist mein Anliegen, immer wieder von unserem Buch, vom 4. Buch Mose, von jedem Abschnitt, euch diesen Stück von dieser Herrlichkeit zu zeigen. Also, wir müssen keine Ausschau halten und keine rote Kühe züchten. Glückselig ist der dann Kühe hat, ist ja das nicht das Problem. Aber das trägt nicht zu dem bei, was deine und meine, mein Glauben und deine und meine Stellung vor Gott ausmacht. Jetzt, was ist das Thema? Wozu diese rote Kuh? Ich mach so, lass uns mal am Stück den Text mal lesen, okay? Lass uns mal wahrnehmen, was steht da. Je nachdem, dass ihr ungefähr wisst, was wir heute vorhaben. Ich habe mich viel mehr vorbereitet. Ich habe wirklich keine Ahnung, brauche ich heute einen ganzen Tag, einen ganzen Vormittag für diese rote Kuh? Kann sein, dass wir vorher fertig sind, dann kommen noch viel herrliche Sachen. Da kommt das Wasser aus dem Felsen, dann kommt die Geschichte Biliams, die mich echt viele Jahre herausgefordert hat, wie Hiob, in der gleichen Weise. Das kommt auch noch, weil ich dann oft ganz lange nicht einordnen konnte, warum waren die Freunde böse? Wieso hat Gott mit ihnen so, warum ist Biliam schlecht? Ja? Hat er nicht alles so gemacht, wie Gott es wollte? Wieso ist Biliam böse? So, das hat mich ganz, ganz lange Zeit, ich habe in meiner Bibel am Anfang, als ich anfing zu lesen, Fragezeichen gemacht. Und das waren so Texte, wo ich ganz viele Fragezeichen, und ich bin froh, wenn ich immer wieder so meinen Stift umdrehen darf und so die wegmachen. Ein Ausrufezeichen und wegmachen, genau. Und das sind die Begebenheiten, die kommen bei uns hier noch in unserem Abschnitt vor. Aber erstmal dieser Text, lasst uns den lesen. Ab Vers 1, ich versuche es gut zu lesen, ihr habt ja die Bibel dabei, ich lese nach der Elberfelder. Und der Herr redete zu Mose und Aaron und sprach, dies ist die Ordnung des Gesetzes, das der Herr geboten hat, indem er sprach, rede zu den Söhnen Israels, dass sie dir eine rote junge Kuh bringen, ohne Fehler, also kein Makel ist, auf die noch kein Joch gekommen ist, und ihr sollt sie dem Priester Eleazar übergeben, und er soll sie vor das Lager hinausführen, und man soll sie vor ihm schlachten. Und der Priester Eleazar nehme etwas von ihrem Blut bei seinen Fingern und sprenge von ihrem Blut siebenmal gegen die Vorderseite des Zeltes der Begegnung hin. Also das Blut und musste dann ans Zelt Richtung oder ans Zelt der Begegnung gesprengt werden. Vorhin haben wir ganz kurz das angesprochen. Also wenn die das ständig gemacht haben, bei jedem Opfer immer besprengt, das war ja dann alles voller Blut, gell? Kein schöner Ort, oder? Ich bin davon überzeugt, jedes Mal haben die Leviten den Dienst getan, wenn sie es alles abgebaut haben. Alles, was sie tun mussten, war putzen, reinigen, ständig dieses Blut reinigen. Wir waren ständig im Kontakt mit diesem Blut. Ja. Jedes Mal nach jedem Besprengen, jedes Mal nach die Bundeslade, die Vorhänge, all das musste immer, die Gegenstände, immer musste es geputzt werden. War kein einfacher Job, war ein harter Job und das nicht nur putzen, sondern auch zusammentragen und so weiter. Ja. Aber hier wieder besprengt und so. Oh nein, nachher muss ich putzen. Gerade diesen Teil, da bin ich nicht dafür verantwortlich. So, also. Musste besprengt werden. Ich hoffe, ihr merkt schon beim Lesen, ihr habt schon ein bisschen geübte Sinne, wie oft musste besprengt werden? Siebenmal, dann musst du schon ein bisschen was rattern und sagen, hey, wieso siebenmal? Und das sind diese Dinge, die uns dann diesen Text größer und herrlicher machen. Also, und dann merkt euch, gegen die Vorderseite des Zeltes der Begegnung. Das heißt, wo musste besprengt werden? Vorne, nicht innen. Da geht es hier nicht um die Besprengung im Zelt. Es geht nicht um den Altar, es geht nicht um die Geräte im Heiligtum und im Allerheiligsten. Es geht nicht um die Thron der Gnade. Es geht hier nur um das äußere Zelt. Merkt euch das, ist wichtig. Ja? Merkt den Unterschied. Aber es geht ums Zelt der Begegnung. Und dann, dieses Blut, der rote Kuh, musste von außen an das Zelt der Begegnung gesprengt werden. So, siebenmal. Okay, weiter. Und man soll die junge Kuh vor seinen Augen verbrennen, ihre Haut und ihr Fleisch und ihr Blut samt, Entschuldigung, das ist, wenn man schon beim Lesen nachdenkt, samt ihren Mageninhalt soll man verbrennen. Das heißt komplett, deswegen die einzelnen, die muss komplett mit Haut und Haaren und Knochen und selbst der Magen, alles muss komplett verbrannt werden. Auch das müssen wir uns merken, muss vollständig verbrannt werden. Und der Priester soll seine Kleider waschen und sein Fleisch. Habe ich das schon? Genau. Und der Priester soll Zedernholz und Isop und Karmesin nehmen und es mitten in den Brand der jungen Kuh werfen. Und der Priester soll seine Kleider waschen und sein Fleisch im Wasser baden und danach soll er in das Lager zurückgehen. Und der Priester wird unrein sein bis zum Abend. Das ist, was bis heute die Rabbiner, Anfang von Salomon nach der Tradition, nach der jüdischen Tradition, hat dieses Opfer bei allen das größte Problem ausgelöst. Das größte theologische Problem. Sie können das nicht einordnen. Sie können dieses Opfer nicht verstehen. Natürlich nicht. Wisst ihr warum? Sie haben Christus nicht. Sie können es nicht. Salomo anscheinend, der weise Salomo, hat anscheinend Schwierigkeit. Die Rabbiner nach und bis heute sagt man, wie kann ein Opfer, das den Priester unrein macht, andere rein machen? Die müssen die rote Kuh Hand auf sie auflegen, die Sünden übertragen, dann wird sie verbrannt werden und jeder, der mit dieser roten Kuh, also mit diesem Dienst, der mit diesem Opferdienst in Kontakt kommt, in irgendeiner Weise wird der Reine unrein. Und dann, das, was aber er anfasst, er nimmt dann die Asche, sammelt es, bringt es ins Lager, macht sich unrein. Und dann nimmt man die Asche und tut das ins Wasser und dann besprengt man das den Unreinen und er wird rein. Dann denkt man, hä? Versteht ihr? Und das kann ein Jude bis heute nicht richtig einordnen. Natürlich, ihm fehlt ein Schlüssel. Müssen wir darüber nachdenken. Ein wichtiger Schlüssel. Das ist das Geheimnis des Christus. Ja, aber das ist das Problem. Und wir, so eine Gnade, dieser dumme Hansels, also ich, ihr seid ein bisschen schlauer, wir können es verstehen. Wir dürfen das erkennen, wir dürfen das glauben und uns öffnet sich so ein Text hier. Und für die großen Rabbiner, deren Überlegenheit wir wahrscheinlich in keinster Weise nachkommen könnten in Aussagen der Schrift, in Gedächtnis, Bibel, Verse, Bücherweise, für sie ist es verschlossen, für sie ist es kein... Wie geht das? Also, er wird bis zum Abend unrein, ja? Vers 9. Und ein reiner Mann soll die Asche der jungen Kuh einsammeln, also nur ein reiner Mann, das sind so Begriffe, ich finde es gut, wenn ihr dann sofort einen Stift nehmt. Es geht um, das muss ein reiner Mann machen, ja? Ein reiner Mann soll die Asche der jungen Kuh einsammeln und sie außerhalb des Lagers an einen reinen Ort schütten. Wohin muss das bringen? Außerhalb des Lagers. Warum? Was ist das Lager hier? Nein. Zelt der Begegnung. Was ist das Lager? Ganz genau, ganz Israel. Das heißt, Zelt der Begegnung in der Mitte, außenrum das Lager des Volkes. Und wo sollte die Asche sein? Außerhalb des Lagers. Da ist sie. Und wir werden sehen, es muss ganz viel von dieser Asche geben. Komplett um das Lager rum. Komisch, gell? Ich lese jetzt bewusst so, damit ich euch die Fragen gebe, die ihr vielleicht gar nicht hattet. Ich bringe euch erstmal ins Zweifeln und dann wieder, hoffe ich, in die Erkenntnis und die Klarheit. Aber wir müssen einfach Fragen an den Text stellen. Und das ist die Art und Weise, die Bibel zu lesen. Das ist die effektivste Art und Weise. Stellt Fragen. Und wenn ihr keine Fragen stellt, bekommt ihr keine Antworten. Um aber weiterzukommen, muss man Antworten kriegen. Wenn man keine Fragen stellt, wer nicht bittet, der bekommt nichts. Also wir sagen, Herr, warum steht das so? Und er wird geben. Also stellt Fragen. Und wenn ihr euch so einen Block nehmt und 4. Buch Mose und dann einfach die Fragen dazu. Lest durch, nicht sofort antworten, einfach fragen. Das ist das Erste. Wenn ihr natürlich die Antwort sofort weißt, dann ist auch gut. Aber stellt Fragen. Dann nimmt man den Text wahr. Also, außerhalb des Lagers, wir merken das auch, an einen Ort schütten und sie sollen für die Gemeinde der Söhne Israels aufbewahrt werden für das Wasser der Reinigung. Interessant. Die Asche braucht man für das Wasser der Reinigung. Gereinigt wird man nicht durch die Asche, gereinigt wird man durch das Wasser. Aber das Wasser muss die Asche haben. Ich verstehe das, weil ich einen Kamin habe. Hast du schon mal einen Kamin geputzt? Man kann teure Mittel ausgeben oder man nimmt ein Stück Tuch oder und dann Wasser und einfach in die Asche und schrubbt damit und die Scheibe wird super sauber. Effektiv. Ja? Die Asche reinigt. Die reibt das ab, sozusagen. Ja, ja, so von der Struktur und vom Inhalt vermag die Asche dann. Also ihr kennt das auch? Ich habe das auch erst kennengelernt, seitdem ich auch einen Kamin habe. Dann geht es. Okay, also. Aber wir merken das Nächste. Was ist das Wasser der Reinigung? Gell? Es gibt ums Wasser der Reinigung, die zusammen mit der Asche ist. Dann. Und der die Asche der jungen Kuh eingesammelt hat, soll seine Kleider waschen und er wird unrein sein bis zum Abend. Und es soll den Söhnen Israels und den Fremden, der in der Mitte, weil zur ewigen Ordnung. So, derjenige, der diese Asche einsammelt und dann bereitstellt, er wird auch unrein. Und zwar bis wann? Bis zum Abend. Warum nur bis zum Abend? Ja, warum wird er nur bis zum Abend unrein? Nicht 3 Tage, nicht 7 Tage. Warum er nur bis zum Abend? Ja. Also er wird aber unrein. Ist in ein interessanter Ablauf, gell? So ein etwas, womit man in Kontakt kommt, was einen unrein macht. Und dann muss er aber auch, der den ganzen guten Dienst eigentlich tut, oder? Der den guten Dienst eigentlich, der den Reinigungsdienst tut oder diesen Priesterdienst, der wird selbst unrein. Ihr merkt schon, ist nicht weit entfernt von dem Evangelium, von unserem Werk Jesu Christi. Und ich sehe schon in den Gesichtern, ihr versteht's. Ich will nur dieses Verständnis vertiefen. Und vielleicht hier und da ein bisschen erweitern. Also, aber guck mal, wenn man so lebt, ohne jetzt groß zu auszulegen, merkt man das, man kommt doch nicht drum herum, das Evangelium darin zu sehen. Dann geht es weiter. Vers 11. Wer einen Toten berührt, jetzt diese Frage, für wen muss das sein? Wer braucht das? Ja? Für wen muss das sein? Wer einen Toten berührt, die Leiche irgendeines Menschen, der wird 7 Tage unrein sein. Merkt euch das. Wie lang wird einer unrein, wenn er den Menschen Leiche berührt? 7 Tage. Zur Erinnerung, wer weiß, wie lang wird man unrein, wenn man ein Tier berührt? Einer, wer bittet mehr? 3 Tage. 3 Tage Unreinheit, wenn man ein Tier einfasst, ein totes Tier. Ein totes, nicht irgendein Tier. Entschuldigung. Ein Kadaver zum Beispiel oder ein Knochen. Man ist auf dem Feld und arbeitet und dann jedet man und sagt, was ist das? Zack, ein Knochen von einem Hund, zack. Oder vom Hündchen oder eine Katze hat dann einen Vogel angeschleppt. Und dann weg damit. Und jede Berührung mit einem toten Tier, 3 Tage Unreinheit. Das war's. Wenn du unrein bist, was kannst du nicht? Gott nahen. Kein Zugang zum Zelt der Begegnung, kein Zugang ins Heiligtum. Du kannst Gott nicht nahen. Das ist das Problem. Und wir kommen schon Stück für Stück zu uns, zu der Botschaft und zu der Notwendigkeit dieses Opfers. Ja? Ja, richtig. Das schließt dich ja aus, weil du unrein bist und jede Berührung des Unreinen mit jemand anderem macht den anderen unrein, also hat man ihn gemieden. Also du hast keine andere Wahl. Also natürlich, wenn du nicht gesagt hast, dass du nicht unrein bist, dann wussten sie es nicht. Und dann hast du Kontakt und dann wurden sie auch unrein, obwohl sie es nicht wussten. Das heißt, man musste sich ständig outen. Ich bin unrein. Hab ein Kadaver angefasst. Oh, okay, 3 Tage, wir sehen uns in 3 Tagen wieder. Tschüss, Frau, tschüss, Kinder. Versteht ihr? Schönes Leben, gell? Ich will noch an dieser Stelle noch nicht zu tief, aber das nehmen wir mit. Also es gibt einen Unterschied zwischen Unreinwerden durch Tiere und Unreinwerden durch Menschen. Und an dieser Stelle, was ist schlimmer? Welche Verunreinigung bringt größere Konsequenzen? Welche Verunreinigung ist Tragweite? Was braucht mehr Zeit zum Wiederherstellung? Die Berührung mit Menschen als mit Tieren. Allein das ist schon eine Aussage, oder? Also wenn du mit unreinen Menschen Kontakt kommst, ist es schlimmer, als du mit unreinen Tieren Kontakt kommst. Das heißt, wenn du mit dem Kontakt, ich lege schon ein bisschen aus, wenn du mit dem Kontakt mit der gefallenen Schöpfung hast, haben wir das. Jeden Tag werden wir unrein. Allein das Leben in dieser Schöpfung macht dich unrein. Allein das, du kannst dich dem nicht entziehen. Das ist der Punkt. Du kannst dem dich nicht entziehen. Aber jetzt, es ist weit schlimmer, einen gefallenen Menschen zu begegnen, als einer gefallenen Schöpfung zu begegnen. Da machst du dich weit mehr unrein. Das hat weit größere Ansteckungsgefahr auf dich, wenn du mit der Schöpfung begegnest oder einem Menschen begegnest. Schon krass. Schon krass. Ja, das steckt. Ich muss ehrlich sagen, beim ersten Mal lesen, denke, okay, 7 Tage, gut, alles klar, ist halt 7 Tage. Aber jetzt nehmen wir mal die 7 Tage. Für was stehen die 7? Du bist komplett durch und durch unrein. Du bist komplett unrein. Ganz. Gibt es nichts, wo etwas Gutes in dir ist. Du bist durch und durch unrein. Ab in die Kloster darum, gell? Das ist die ganze Klosterbewegung. Raus aus dieser gefallenen, bösen Welt, die mich unrein macht. Ich muss mich isolieren. Also gehe ich an einen Ort, der mich nicht unrein macht. Ich schütze mich. Das ganze Mönchsdenken beruht auf diesem Verständnis. Und dann, wenn ich da geschützt bin, dann kann ich reinbleiben. Und darf ich so sagen, und manche so frommen und sehr konservativen Gemeinden haben genau das gleiche Verständnis. Sie denken, wenn sie sich bei sich bleiben, sie sich der Welt verschließen, sie werden reinbleiben. Nur kein Kontakt, sobald ein Kontakt ohne, also bleiben wir für uns. Darum sind ganz viele russlandsdeutsche Gemeinden nicht offen für irgendjemanden. Warum? Das ist das Prinzip des Bewahrens, des Reinbleibens, des Heiligbleibens. Und das ist zutiefst gesetzlich. Das steckt nicht im Gesetz drin und nicht im Evangelium. Das Das merkt man halt nur nicht. Sieht sehr, 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 sehr ernst aus. Was war das? Das ist doch Juden, oder? Was haben sie ständig gemieden? Den Kontakt mit? Mit Heiden. Warum? Sie sind unrein. Jeder Kontakt mit ihnen, jede Berührung mit ihnen macht sie unrein. Jedes Essen mit ihm, jedes Trinken mit ihm macht sie unrein. Ihr Essen ist unrein, ihr Trinken ist unrein, ihre Töpfe sind unrein, ihre Zelte sind unrein, ihr Haus ist unrein, ihre Wohnung ist unrein, ihre Kinder sind unrein, sie sind unrein, ihr Staub ist unrein. Wisst ihr, warum ein Jude den Staub von den Füßen abschüttelt, wenn er aus dem Land rausgeht? Ein Jude, wenn er durch Samaria gereist ist, ist durch und dann hat er so gemacht. Und dann ist er gegangen. Selbst der Staub ist unrein und den bringen wir nicht in unser heiliges Land. Das ist der Punkt. Und wenn ihr Jesus sagt, und wenn sie euch ablehnen, geht, jetzt wisst ihr, woher das hat, warum er das sagt, schüttelt den Staub von ihren Füßen. Es ist nicht so, hey, nimmt ne, hey, der Dreck soll bei ihnen bleiben. Wir haben genug Dreck zu Hause. Das ist nicht der Punkt. Der Punkt ist, selbst das, weg damit. Und das ist die Haltung. Alles ist unrein. Und jetzt wächst mal so auf von Kind auf. Und dann kommt jemand und sagt, nee, ich erkläre alles für rein. Was? Kein Problem. So essen. Das Gemeinschaft mit Sündern. Kein Problem. Durch Samaria zu reisen, ohne den Staub abzuwischen. Kein Problem. Mit der Frau einer Samariterin zu sprechen, in das Dorf zu gehen, bei denen einzukehren, bei denen zu übernachten. Das ist undenkbar gewesen. Für die Jünger war es revolutionär. Und für die Juden, die hassten Jesus dafür, weil er das getan hat. Weiß er nicht, dass das ein Sünder ist? Weiß er nicht, dass er ein Unrein ist? Wen berührt Jesus? Einen Leprakranken? Wen berührt er? Einen Aussätzigen? Wen berührt er? Einen Blinden? Die gelten alle als unrein. Und was macht Jesus? Wisst ihr, warum Jesus ständig berührt? Genau aus diesem Grund. Genau aus diesem Grund. Er berührt sie. Und er wird nicht unrein, sondern die anderen werden rein. Nur für einen Moment und bis in den Abend, bis in die Nacht, wurde er unrein. Denn all seine Unreinheit lag auf ihm. Ja? Nicht 3 Tage wurde der Priester unrein. Ich bin schon mitten auslegen, sorry, aber eigentlich alles in einer Reihenordnung. Man überlegt sich voll den Gedankengang der Runden und dann ist. Ich wollte ja nur lesen eigentlich, gell? Nicht einfach nur lesen erstmal. Und als die Sonne unterging, nahmen sie ihn runter. Oh, ja. Schaut ihr euch die Evangelien an und schaut euch das an und sucht nach den Parallelen und ihr werdet vieles, vieles entdecken. Ja. Aber ein Stück für Stück. Also. Wer einen Toten berührt, wir müssen noch darüber reden, gell, warum Tod unrein macht. Warum soll eine Leiche einen unrein? Das müssen wir ein paar Gedanken uns machen. Wer einen Toten berührt, die Leiche irgendeinen Menschen, der wird 7 Tage unrein sein, dieser soll sich am 3. Tag damit entsündigen und am 7. Tag wird er rein sein. Auch so eine Geschichte, gell? Sorry. Ich sag's nur. Ich habe so Angst, wenn ich es nicht sage, dann vergesse ich es von dieser Herrlichkeit. Und nachher bin ich in anderen Gedankengängen und dann, welche Tage müssen wir uns wieder hier merken? 3 und 7. Ja. Für was steht die Zahl 3? Erstmal die Zahl Gottes. Und darum auch am 3. Tag ist er auferstanden. Was ist am 3. Tag geschehen? Ja, Verstehung. Und somit unsere Rechtfertigung. Richtig? So, am 3. Tag soll er sich entsinnen. Am 3. Tag muss er das in Anspruch nehmen. Wird er sofort rein? Sondern wann? Am 7. Tag. Warum am 7. Tag? An welchem Tag ist Jesus auferstanden? Was ist der Tag der Auferstehung? Was feiern wir? Warum feiern wir nicht den Sabbat? Sondern den Sonntag. Welcher Tag ist das? Der 7. Tag. 7 steht für ganz. 7 steht für die Ruhe. Und am 7. Tag ruhte Gott von all sein Werk. Wir sind hineingekommen in die Ruhe Christi. Wer Christus, seine Auferstehung, am dritten Tag für sich in Anspruch nimmt, der wird am siebten Tag rein. Der kommt zur Ruhe. Versteht ihr das? Ist das kompliziert? Eigentlich nicht, gell? Aber macht Sinn? Andersrum, wer am dritten Tag die Reinigung verpasst und nicht annimmt, wisst ihr, er wird nicht rein. Er kann am siebten Tag nicht rein werden. Das heißt, ich lege schon jetzt, egal. Wenn du die Auferstehung Jesu nicht in Anspruch nimmst, kannst du nicht rein sein. Geht nicht. Du wirst nicht rein werden. Du kannst dich bemühen und du wirst nie zur Ruhe kommen. Du wirst nie in die Ruhe Christi und die Ruhe Gottes einkehren, wenn du das Erlösungswerk Jesu Christi für dich im Glauben nicht in Anspruch nimmst. Wenn du wirklich nicht im Glauben annimmst, es ist vollbracht, wirst du nie sagen, hey, ich bin zwar unrein geworden, ich habe mich versündigt, aber ich bin rein. Du wirst nie diesen Frieden in Ruhe haben. Wenn du permanent zweifelst, oh, hat es gereicht, hat es nicht gereicht, ist wirklich auch für mich, du kommst nie in den siebten Tag. Versteht ihr das? Lass uns, weil darum geht's. Ich lese nochmal Vers 11. Wer einen Toten berührt, die Leiche irgendeinen Menschen, der wird sieben Tage unrein sein, dieser soll sich am dritten Tag damit entsündigen. Und am siebten Tag wird er rein sein. Und wenn er sich nicht entsündigt am dritten Tag, dann wird er am siebten Tag nicht rein sein. Okay? Ist jetzt klar, warum? Wenn du das nicht in Anspruch nimmst, kein Frieden, keine Ruhe. Darf ich sagen, wisst ihr, warum viele Christen keine Heilssicherheit haben? Weil sie immer noch an dem Erlösungswerk Jesu Christi zweifeln. Nicht, dass es vollbracht worden ist, nicht, dass es geschehen ist, sondern dass es für sie vollbracht worden ist. Dass es persönlich ist. Das ist mein Retter und Erlöser. Das ist meiner. Ich liebe ihn. Er hat es für mich gemacht. Nicht, Jesus ist gestorben für die ganze Welt. Ja, ist er. Für dich auch? Ich hoffe. Nein, weißt du es? Wenn du es weißt, dann kommst du in den siebten Tag. Ist das herrlich? Das ist das, um was hier geht? Ist das Evangelium? Mitten im Gesetz, gell? Mitten im Gesetz. Herrlich. Ist noch nicht alles. Es geht noch weiter. Dann heißt es, Vers 13, jeder, der einen Toten berührt, die Leiche eines Menschen, der gestorben ist und sich nicht entsündigt hat, der die Wohnung des Herrn unrein gemacht hat und die Seele soll ausgerottet werden aus Israel, weil das Wasser der Reinigung nicht auf ihn gesprengt wurde, ist er unrein, seine Unreinheit ist noch an ihm. Das heißt, jeder, der diese Reinigung nicht für sich in Anspruch genommen hat, hat keinen Anteil an Israel. Er muss ausgerottet werden. Kann es nicht dabei sein. Bis in den Tod. Das ist hart, gell? Ohne diese Geschichte hier, kein Anteil am Volk, kein Anteil am Zelt der Begegnung. Das heißt, wenn jemand in einem ungeheiligten Zustand dem Zelt der Begegnung sich nähert, dann versündigt er sich an dem Zelt der Begegnung. Und er muss raus, nicht nur vom Zelt der Begegnung, raus aus dem. Das heißt, die Konsequenz des Unreinseins ist keine Gemeinschaft mit Gott am Zelt der Begegnung, keine Begegnung mit Gott und keine Gemeinschaft mit dem Volk. Merkt euch das. Nicht in Anspruchnahme der Reinigung am dritten Tag, nicht die Vollendung der Reinigung am siebten Tag, schließt dich aus der Gemeinschaft mit Gott, schließt dich aus der Gemeinschaft mit dem Volk Gottes. Das ist, was der Text sagt, okay? Wir lesen weiter. Dies ist das Gesetz, wenn ein Mensch in einem Zelt stirbt. Jeder, der in das Zelt geht und jeder, der in dem Zelt ist, wird sieben Tage unrein sein. Voll fies. Das heißt, ich lese noch kurz zu Ende, sage ich euch ein paar Gedanken dazu. Und jedes offene Gefäß, auf dem kein festgebundener Deckel ist, wird unrein sein. Und jeder, also wenn ich das lese, verstehe ich die Pharisäer. Und jeder, der auf dem freien Feld einen mit dem Schwert erschlagen oder einen verstorben oder die Knochen eines Menschen oder einen Grab berührt, wird sieben Tage unrein sein. Und man soll für den Unreinen etwas von Staub, das zur Entsündung verbrannten nehmen und lebendiges Wasser darauf in ein Gefäß geben. So, jegliche Berührung macht einen unrein. Und jetzt gehst du in ein Zelt und da ist ein Verstorbener. Zack, bist du unrein. Jedes Gefäß ist da unrein und jeder Inhalt vom Gefäß, es sei denn, ist ein Deckel drauf. Arbeitest auf dem Feld. Zack, Knochen, bist unrein. Irgendeine Geschichte, du machst dich permanent unrein. Wisst ihr warum? Gott sagt, es ist schier unmöglich rein zu bleiben. Hier geht es nicht, und hast du böswillig gesündigt? Und hast du den umgebracht, hast du dich verunreinigt? Nein, hier geht es nicht um aktive Sünde, versteht ihr? Das ganze Thema ist nicht, wenn du sündigst. Ich sag's schon mal an dieser Stelle, doch ich sag's einfach so, wie das kommt, was soll's. Weil ich habe mir echt gestern echt viel Zeit überlegt, welche Gedankengänge entfalte ich das, wie mache ich das? Wo steht das hier geschrieben? Wo finden wir das, dieses Gebot der roten Kuh? Und wo nicht? Wo steht es und wo steht es nicht? Wo stehen die Opfer? Im dritten Buch Mose. Wo steht es hier? Im vierten Buch Mose. Wo müssen die Gesetze hin? Ins dritte Buch Mose. So, warum steht es hier und warum steht es nicht da? Warum steht es nicht im dritten Buch Mose? Wieso hat Gott dieses Gebot, dieses Gesetz, dieses Gebot, eine ewige Ordnung für das Volk Israel, nicht im dritten Buch Mose gegeben? Ich dachte, das wäre doch der optimale Ort. Denkt mal kurz nach, bevor ich die Antwort durchgebe. Und wer eine hat, eine Idee, hier ist der Rahmen. Habt ihr eine Idee? So alles auf einmal aufzunehmen, weil es so einfach dieses Gesetz, wenn es noch im dritten Buch Mose wäre, dann hätten sie einfach nicht mehr geschafft, alles zu behalten. Nein. Wisst ihr, das Gebot, hier geht es nicht um Rechtfertigung. Könnt ihr euch erinnern, was im dritten Buch Mose ist? Dritte Buch Mose ist, wie komme ich in die Gemeinschaft mit Gott hinein? Überhaupt grundsätzlich, meine Rechtfertigung von meinen Sünden, Erlösung, oder? Durch das Blut eines fehlerlosen Lammes. Und wo wird das Blut hineingetragen? Ins Zelt. Nicht außerhalb vom Zelt, ins Zelt. Das heißt, dritte Buch Mose spricht davon, wie komme ich überhaupt in die Gegenwart? Da geht es um meine grundsätzliche Rechtfertigung. Wisst ihr, dass dieser Text nicht Rechtfertigung ist? In diesem Text geht es nicht darum, wie ich meine Sünden vergeben bekomme. Denn die Sünden sind ein für alle Mal durch das Blut eines fehlerlosen Lammes vollbracht. Dieser Text steht im vierten Buch Mose. Warum? Hier geht es um die Wüstenwanderung. Denkt den Kontext, nie vergessen. Wenn man das vertauscht, dann kommt man nicht gut raus. Hier geht es um die Wüstenwanderung. Jetzt, hier ist die Frage, wie lebe ich in einer toten Welt, in der ich mich ständig unrein mache? Und wie kann ich trotzdem mit Gott Gemeinschaft haben? Ich brich's nochmal runter. Wisst ihr, was das Thema von diesem Abschnitt ist? Ich habe es noch nicht mal durchgelesen komplett. Das Thema ist, wie bewahre ich mir ein reines Gewissen? Denn ohne reines Gewissen kannst du Gott nicht schauen. Ohne reines Gewissen kannst du Gott nicht nahen. Ohne reines Gewissen hast du keine Gemeinschaft mit ihm. Ohne reines Gewissen hast du keine Freude, kannst du du hast das alles nicht. Und du hast keine Gemeinschaft, nicht nur mit ihm, sondern auch nicht mit seinem Volk. Wie bewahre ich ein reines Gewissen? Oder ich will es sogar andersrum, wie stelle ich es wieder her, wenn ich kein reines Gewissen habe? Hier ist nicht der Punkt, wie wird meine Sünden vergeben? Das ist nicht der Punkt. Der Punkt ist, wie bewahre ich mein Gewissen vor Gott rein, in dem Sinne, dass ich mir bewusst bin, meine Sünden sind vergeben. Das ist so, so wichtig. Versteht ihr den Unterschied? Ich lebe in dieser Welt. Und die Bibel sagt, aufgrund dieses Textes, es ist unmöglich, rein zu bleiben. Hier geht es nicht, der Text spricht nicht an Ungläubige, die erstmal Sündung brauchen. Der Text spricht für Gläubige, das ist ein Volk, das in der Wüste wandert. Und jetzt sagt Gott, was braucht ihr, damit ihr in der Wüste wandert? Weil ihr kommt ständig mit den Toten in Kontakt, allein. Mit welchen Toten würden sie ständig in Kontakt kommen? Ja. Richtig. So, also da kommen wir später, dass wir kommen, alle fallen Kananeta und Moabiter und Amoriter, alle kommen danach. Ständig Kontakt mit den fremden Völkern. Das ist das Erste. Aber sie sind noch viel näher an dem Tod. Wo sind wir vom Kontext im vierten Buch Mose? Schaut mal, wir sind hier, richtig? 19. Was ist vorher passiert? Unglaube, Kundschafter verwerfen das verheißene Land, ungehorsam. Und was sagt Gott? Diese Generation wird nicht hineingehen, sondern sterben. Und die ganzen 40 Jahre, was hatten sie permanent vor ihren Augen? Einen toten Menschen. Darum diese Dinge hier, die werden natürlich besonders erwähnt. Jeden Tag starb einer. Versteht ihr das? Die lebten als Lebendige unter den Toten. Das ist das Bild. Du lebst als ein Lebendiger unter den Toten und du hast keine andere Chance, du hast keine andere Wahl, du kommst da nicht. Du kommst rein in eine Familie und da ist ein Toter. Ein Papa, eine Mutter, ein Verwandter, eine Schwester, die sind tot. Du kommst in das Zelt hinein, du hast doch nichts Böses vor, du hast nichts, keine sündigen Gedanken und du machst dich unrein. Du kannst in dieser Welt nicht leben und du bist ständig mit dem Kontakt mit dem Tod. Wir verstehen, dass das hier Schatten und Bilder sind, oder? Wir verstehen, dass das hier materielle Dinge, das sind Menschen, Knochen, aber wir verstehen, dass die Wahrheit für eine geistliche Wahrheit ist. Du kannst nicht in dieser Welt leben, du kannst nicht in ein Haus hineingehen, ohne mit dem Tod in Kontakt zu kommen. Jetzt schaut mal, er geht hinaus und der Papa stirbt. Begrabe ich nicht, gell? Natürlich begrabst du ihn. Das ist gut, oder? Das ist ehrbar. Ehre deinen Vater und deine Mutter. Ich mache mich unrein. Ich fass den Leichnam nicht an. Wäre das möglich? Schaut mal, selbst im guten Tun machst du dich ständig unrein. Was ich damit sagen will, du kannst in dieser Welt, sowohl in dieser Welt, sogar in der Gemeinde, unter dem Volk, du kannst in deiner Familie, du kannst nichts tun, wo du sagen kannst, heute bin ich rein. Du kannst nicht sagen, heute ist mir nichts passiert, hat nichts Böses getan. Mein Freund, ist okay, du hast nicht keine bewusste Sünde getan, aber weißt du was? Allein mit dem Kontakt mit dieser Welt bist du unrein. Und wenn man das nicht versteht, dann versteht man nicht die Notwendigkeit des ganzen Erlösungswerks Jesu Christi. Und wir wundern uns über Dinge, warum es mit uns passiert. Wir wundern uns über unsere Laune, wir wundern uns über unsere Gemeinschaften. Wir wundern uns, warum ich keine Kraft zum Bibellesen habe, warum ich keine Freude daran habe, warum mein Gebet nicht bei Gott ankommt. Wir wundern uns, warum ich keine Freude an den Geschwistern habe. Wir wundern uns, warum diese und diese Dinge nicht da sind. Warum? Warum? Weil wir nicht das Wasser der Besprengung durch die Asche der roten Kuh auf uns haben. Aber ich bin doch erlöst. Ja, bist du. Aber du hast noch diese rote Kuh nicht in Anspruch genommen. Und wisst ihr, das macht man nicht einmal, sondern das muss man immer wieder machen. Und wenn man das immer wieder macht, dann war es das. Dann bist du so lange unrein, bis du das nicht in Anspruch nimmst. Hier geht es nicht darum, ob du rechtfertigt bist. Hier geht es darum, wie lebst du in der Beziehung mit Gott und mit den Kindern Gottes. Hier geht es nicht um Rechtfertigung, hier geht es um dein Wandeln mit ihnen. Versteht ihr den Unterschied? Darum ist es im vierten Buch Mose und nicht im dritten Buch Mose. Macht das Sinn für euch? Das ist so wichtig. Weil wenn man das nicht hat, dann kein Wunder, dass man das nicht einordnen kann. Und verstehen, hey, wieso dieses Opfer und hier und da. Und dann vermischt man Dinge. Und dann hat man schlechtes Gewissen und dann denkt man, ich komme in die Hölle. Hat man keine Gemeinschaft mit Gott, ich denke, ich komme in die Hölle. Hat man keine Gemeinschaft mit Kindern Gottes? Ich komme in die Hölle, ich bin kein Christ. Zweifel meinen Glauben. Dabei geht es nicht. Bei Gott längst fest. Dein Empfinden aber ist nicht da. Weißt du warum? Weil ein Schatten auf deinem Gewissen ist. Weil eine Schuld auf deinem Gewissen ist. Und solange diese Schuld nicht wegkommt, solange kein Licht darauf kommt, wirst du in diesem Gefühl bleiben. Bis Jesus kommt, dich holt. Ich sage bewusst, dich holt. Das ist der Punkt. Und viele Christen leben so. Warum? Weil ein Schatten der Schuld immer noch auf ihrem Gewissen lagert und sie darüber nicht das Wasser der Reinigung haben ergehen lassen. Versteht ihr, was ich meine? Wichtige Wahrheit hier, oder? Eine sehr wichtige Wahrheit hier. Vor allem für uns Christen, denn ich bin mir sicher, fast sicher, darf ich so sagen, 99%, dass hier alle Gläubige sind. Ich muss euch nicht evangelisieren. Ich erinnere euch nur ans Evangelium. Aber hier, das ist ganz praktisch für unser Glaubensleben. Ganz praktisch für unser Das Volk Gottes versündigt sich ständig, jeden Tag. Selbst im guten Tun, selbst in dem Dienst an den anderen versündigen wir uns jeden Tag. Wir in der Gemeinde. Wir wollen doch was Gutes tun, wir wollen doch einen Dienst tun und selbst da versündigen wir. Wir wollen was Gutes tun und dann ärgern wir uns, wir wollen was Gutes und dann lästern wir. Wir wollen was Gutes tun, dann schimpfen wir. Im Guten tun, wir strengen uns an für die Gemeinde und dann selbst da versündigen. Wie oft habe ich damit gehadert? Ich sage, Herr, lebe ich in der Welt, sündige ständig. Dann wende ich mich ab von der Welt, gehe ich in die Gemeinde und ich sündige dann weiter. Was soll das? Jetzt denke ich, das ist doch der Ort, wo ich endlich zur Ruhe kommen kann. Von wegen. Auch im schlechten Tun ist Sünde, ist klar. Im guten Tun ist auch Sünde. Ich elender Mensch, wer wird mich erlösen aus diesem gottverdammten Leibe? Gott sei Dank in Jesus Christus. Das ist die Erlösung von diesem ganzen Dilemma. Und wenn wir das nicht haben, dadurch werden wir nicht zu einem besseren Menschen. Dadurch wird die Welt nicht besser. Aber wisst ihr, was dadurch besser wird? Die Gemeinschaft. Die Gemeinschaft. Was? Wo mussten sie es besprengen? Wohin mussten sie es besprengen, dieses Blut? Ans Zelt der Begegnung. Warum? Was muss geheiligt werden? Die Begegnung, die Gemeinschaft, der Zugang. Deswegen nicht drinnen, von außen. Du kommst dann nicht mal hinein in die Gemeinschaft, wenn du kein reines Gewissen hast. Du kommst da nicht hinein, das muss von außen. Die Rechtfertigung ist von innen, aber die Gemeinschaft ist von außen. Deswegen muss es von außen besprengt werden. Also es geht darum, wie habe ich Gemeinschaft mit diesem Zelt? Wie komme ich da hin? Und zwar nicht in meiner Rechtfertigung, sondern als Gläubiger, wenn ich mich verunreinigt habe. Und das kann, die Bibel sagt, das kann sehr oft passieren. Sogar so oft, du kriegst nicht mal mit. Die Schuld und du denkst, was ist heute los? Mein Gewissen, irgendwas stimmt nicht. Dinge sogar, wo du bewusst und unbewusst Schuld aufgeladen hast, Unreinheit aufgeladen und du fragst dich, was ist da los? Darf ich schon mal so viel verraten? Du musst nicht jetzt deinen Kalender durchgehen, wo war ich, wo habe ich mich versündigt, wo könnte ich? Du hast eine Möglichkeit. Geh und hol dir die Asche einer roten Kuh. Und die reicht. Die reicht. Und es braucht noch was? Was haben wir gelesen? Lebendiges? Lebendiges Wasser brauchst. Kein totes Wasser. Lebendiges Wasser. Was ist lebendiges Wasser? Fließendes Wasser. Darum ist es lebendig. Es fließt. Nicht abgestanden. Erfrischt. Fließendes Wasser. Für was steht das fließende Wasser in der Bibel? Und ich werde euch reinigen. Durch Wasser. Das Wasserbad im Wort. Und der Wasserbad, Wort, mit was wird das noch verbunden? Mit dem Geist. Das ist das Mittel des Heiligen Geistes. Das heißt, es braucht das Erlösungswerk Jesu Christi und es braucht das Wirken des Heiligen Geistes. Das wird vermischt und dann werden aus dem Strömen des lebendigen Wassers fließen. Okay? Das spricht hier an. Um diese Dinge geht es hier. Also hier geht es die Art, wie wird man gereinigt. Lass uns ganz kurz festhalten. Es geht, wie lebt man als Tote, als Lebende ständig in einer toten Welt? Wie lebt man als Lebende ständig mit dem Kontakt mit dem Toten? Du kommst nicht drumherum. Du hast ständig Kontakt, du gehst zur Arbeit, du hast ständig Kontakt, du gehst aus der Tür, hast ständig Kontakt. Du hast permanent Umgang damit und ob du willst oder nicht, das prägt dich. Deine Gedanken, die werden ständig verunreinigt. Du siehst etwas, zack. Du, du hast keine Chance. Du kannst dich dem nicht entziehen. Das ist, was der Text uns sagt. Du kannst dich dem nicht entziehen. Nimm es doch an. Glaub's doch. Und der Punkt ist nicht, streng dich an. Du darfst kein Acker mehr bearbeiten, weil da könnte ja ein Knochen sein und du könntest berühren. Das ist Pharisäertum. Versteht ihr? Die Schrift sagt nicht, Gott sagt nicht. Und ab dem Moment ihr dürft kein Ackerarbeit mehr machen. Ihr dürft nie wieder in ein Zelt hineingehen. Sagt das die Schrift? Nein, ich sage, Freund, du gehst in ein Zelt, du wirst sogar in ein Zelt hineingehen. Und du wirst dich davor unreinigen. Ich weiß das. Aber ich werde dir etwas geben, dass du trotzdem mir nahen kannst. Das ist der Punkt. Ich werde dir etwas geben, dass du trotzdem mir nahen kannst. Auch wenn du in das Zelt hineingehst, auch wenn du eine Leiche berührst, auch wenn du einen Knochen berührst, du kannst mir trotzdem nahen. Warum? Ich mache etwas dir. Ist das gut? Ja. Das ist doch herrlich. Nicht, und du musst dann. Nein, ich mache dir ein Opfer. Lass uns noch weiterlesen und dann zu der Auslegung kommen. Vers 19. Und zwar soll der Reine den Unreinen am dritten Tag und am siebten Tag besprengen und ihn am siebten Tag entsündigen. Wer muss den Reinen? Den Unreinen muss der Reine. Ist klar? Der Reine wird den Unreinen entsündigen. Also wenn man hier Jesus nicht sieht, dann weiß ich auch nicht mehr. Ja? Wer ist der eine wahre Reine? Ja, wer kam, um dich zu entsündigen? Am dritten und am siebten Tag. Oh, ich finde es faszinierend, dass in einem Vers 19, nicht mal im ganzen Vers, das Evangelium drin steckt. Ihr könnt natürlich sagen, Mann, du legst da was hinein, aber ich bin mir zu 100% sicher, ich tue es nicht. Ich bin 100% sicher, dass hier das Evangelium ist. Wenn es heißt, Mose hat davon geschrieben, dann Jesus, dann ist das, genau das ist das. Und er soll seine Kleider waschen und sich im Wasser baden und am Abend wird er rein sein. Und wenn jemand unrein wird und sich nicht entzündigt, dann soll die Seele ausgerottet werden aus der Mitte der Versammlung. Keine Gemeinschaft sonst mit den Kindern Gottes. Ihr versteht, warum unsere Versammlungen oft so tot sind, wie sie sind? Weil keine Entzündung da ist. Wir werden darüber reden, wie das praktisch und wirklich passieren muss. Und weil das nicht praktisch passiert, haben wir keine Gemeinschaft untereinander und keine Freude untereinander, keine Liebe untereinander. Weil diese Dinge, was man hier tun muss, nicht getan werden. Wir werden das uns anschauen, was muss man tun? Was musst du tun? Das Opfer ist verbracht, aber es geht etwas, was du dafür tun musst. Und hier geht es nicht um deine Rettung, sondern hier geht es um die Gemeinschaft. Vers 20, und wenn jemand, ja genau, und jetzt Vers 21, und das soll ihnen zur ewigen Ordnung sein, und wer das Wasser der Reinigung sprengt, soll seine Kleider waschen, und wer das Wasser der Reinigung berührt, wird unrein sein bis zum Abend. Das ist, was die Rabbiner bis heute nicht verstehen. Wie kann das, was die berühren, unrein, sie machen, den anderen rein machen? Das ist für sie, das ist paradox. Und alles, was der Unreine berührt, wird unrein sein. Und wer ihn berührt, wird unrein sein bis zum Abend. Also, das ist unser Text. Und wir haben schon einiges da gelesen. Aber jetzt habt ihr ungefähr ein Gespür dafür. Und ich mache jetzt Pause. Und nach der Pause gucken wir uns die Auslegung im Einzelnen an, okay?